Sehr geehrte Damen und Herren, herzlich willkommen bei HWZ Meets. Schön sind Sie heute Abend hier und die Frau der Stunde will ich Ihnen gleich zunächst zu Beginn hier vorstellen. Sie ist Lena Jüngst, zu meiner Linken hier, zu Ihrer Rechten von Ihnen aus gesehen. Sie ist Mitgründerin, Miterfinderin von AirUp, einem Startup aus, man darf sagen, Süddeutschland, glaube ich, oder durchaus ja, mit diesen klar. Wurzeln, das in der kürzester Zeit über 60 Millionen Euro an Investitionskapital angehäuft hat und das gerade, wenn Sie heute auf YouTube waren, wahrscheinlich in Ihrer Pre-Roll erschienen ist oder wenn nicht da, dann sonst irgendwo auf einem Paid Place, irgendwo auf einer Webpage, die Sie wohl angeklickt haben. Werden wir auch noch darüber sprechen. Lena, schön bist du hier und willkommen zu HWZ Meets.
Ja, voll schön, dass ich kommen durfte.
Wir haben viel zu besprechen heute Abend. Nur noch kurz zu meiner Person, damit ist das geklärt und aus dem Weg. Julian Torner, ich bin auch ein Kind der HWZ sozusagen. Ich habe 2017 hier abgeschlossen, ist quasi meine Alma Mater. Und ich habe hier Business Communication studiert, genau. Vielleicht gleich zu Beginn, wir haben eine Stunde Zeit. Wir können eine Stunde quatschen und es soll wirklich ein Gespräch sein. Ich habe ganz, ganz viel von dir gelesen jetzt, Lena, viel gehört. Ich habe das Gefühl, ich kenne dich schon. Als wäre ich mit dir verwandt, ist natürlich nicht so, aber ich glaube, wir haben richtig viel zu bequatschen hier und am Schluss natürlich auch ihr aus dem Publikum dürft, sollt unbedingt bitte eure Fragen stellen. Wir haben noch eine halbe Stunde Zeit für ein Q&A, das wir auch so richtig nutzen können und ich habe da schon einige Sachen gehört von Leuten, die sich interessieren, was dich zum Beispiel motiviert hat, das überhaupt anzugehen und dich selbstständig zu machen. Also ganz, ganz viel zu besprechen. Ich freue mich auf die nächsten Minuten hier mit dir, Lena.
Ich mich auch.
Vielleicht gleich zu Beginn eine etwas philosophische Frage. Was würde die Lena von 2011 über die Lena von 2021, wo sie jetzt ist, mit ihrem Unternehmen, ihrem eigenen Unternehmen, denken? Was würde sie dazu sagen?
Oh Gott, was würde ich dazu sagen? Ich glaube, ich habe nie gedacht, dass ich hier landen werde und hier irgendwie eingeladen werde zu irgendeinem Talk, weil ich irgendwas Spannendes zu berichten habe. Also ja, war... Wie gesagt, was wir gemacht haben, war nie geplant und dementsprechend, ich hatte ein ganz anderes Bild von mir, was ich in der Zeit machen werde. Ich dachte, ich werde in irgendeiner coolen Agentur arbeiten und das klassisch Kreativleben, an einem klassisch Kreativleben teilhaben. Und jetzt sieht mein Alltag leider manchmal etwas anders aus und auf der anderen Seite ist er aber doch sehr viel anders und sehr spannend auch, ja.
Zu eurer Information, Lena ist heute um 8 Uhr, hat's angefangen mit Meetings und jetzt quasi ein 12-Stünder hier noch die Fragen von diesem Typen vom SRF noch quasi beantworten und dann endlich schön Abendessen gehen. Aber das ist schon ein anderes Leben. Du sagst immer, ich habe das schon mehrmals jetzt von dir gelesen und gehört, es war nicht geplant.
Ja.
Wenn ich dann lese, du hast bereits deine Bachelorarbeit an der HFG in Schwäbisch Gmünd, war das?
Ja. Ganz bekannte Stadt.
Ganz bekannte Stadt, genau. Eigentlich könnte ich ja Schweizerdeutsch reden, oder? So nah an der Schweiz wie ja, Baden-Württemberg liegt oder ja, Schwaben.
Ich spreche leider nicht Schwäbisch, auch wenn das viele Leute denken, aber ich würde mein Bestes versuchen, um dich verstehen zu können. Aber ja, du kannst es mal probieren.
Ich glaube, ich bleibe beim Hochdeutschen, ist besser für uns alle. Eben, du hast da deine Bachelorarbeit bereits in diese Richtung Neuroscience Meets.
Design, so hatten wir es damals genannt, ja.
Wie wird man von der Designerin zur Unternehmerin?
Gute Frage. Überhaupt kein logischer Schritt, würde ich mal behaupten, weil im Gegensatz zu wahrscheinlich sehr vielen, die hier drinnen sitzen, haben wir null wirtschaftliches Wissen beigebracht bekommen oder irgendwie in die Richtung gedacht. Also wir haben... Der Studiengang an sich, den ich absolviert habe, war sehr praxisbezogen, hatte viele, wir hatten schon theoretisches Wissen auch, was wir mitbekommen haben, aber das hat sich sehr wenig auf, wie baut man ein Business auf, wie lässt man sich seine Ideen schützen, alles Dinge, die man eigentlich schon auch gut gebrauchen könnte, aber die habe ich nicht mitbekommen. Also tatsächlich, wie ich dann aus dem Designsektor in diese Unternehmung reingerutscht bin, ist eigentlich über gute Freunde, die sich quasi uns angeschlossen haben. Also Tim und ich haben quasi diese Idee gehabt. Wir fanden die ganz nett, haben uns gedacht, ja, ja, könnte schon den Leuten gefallen, wird ein Problem lösen, aber mal schauen, was draus wird. Und dann hatten wir so unsere Pläne, hatten nicht vor, irgendwie groß was draus zu machen. Und dann kam eben ein alter Bekannter von mir und hat gesagt, hey, ich bin auf der Suche nach einem Masterarbeitsthema. Der hat Lebensmitteltechnologie studiert, war Ernährungswissenschaftler schon zu dem Zeitpunkt, auch noch gelernter Koch. Also da hat vieles zusammengepasst und der hat dann gesagt, boah, ich finde die Idee so cool. Ich habe von der gehört und ich würde sehr, sehr gerne eure Aromen weiterentwickeln, weil ich meine, wir hatten damals mit Backaromen und so getestet, also es war nicht so wahnsinnig, sophisticated würde man in Englisch sagen. Und auf der anderen Seite hatten wir eine Hypothese aufgestellt. Also wir hatten eine Hypothese aufgestellt, wenn man über Duft, Geschmack simuliert, dann nimmt man nichts zu sich außer dem getrunkenen Wasser oder aus alles, was man halt, also der Duft hat keine Auswirkung auf den Körper. So war die Hypothese damals und er hat gesagt, ich kann testen, ob das wirklich funktioniert. Und so ging das eigentlich alles los. Der hat dann auch gesagt, irgendwie an einem Zeitpunkt, wo wir dann festgestellt haben, okay, Aromen lassen sich produzieren, okay, die Hypothese geht auf, also es findet zwar tatsächlich ein Stoffübergang statt, der ist aber so minimal, dass der keine Auswirkung auf den Körper hat, also zum Beispiel Allergiker können auch Düfte genießen, die sie sonst nicht genießen könnten, also Geschmacksrichtungen, die sie nicht genießen könnten. Und dann war eigentlich der Punkt, dass er gesagt hat, so, boah, die Idee ist viel zu gut, komm, wir müssen da irgendwas draus machen. Und so ging das dann eigentlich los. Und dann war es so ein bisschen Selbstläufer, muss man dazu sagen. Also nicht, weil da keine Arbeit involviert war oder so, sondern es war wahnsinnig viel Arbeit involviert. Aber es ging dann halt immer den nächsten Schritt weiter und man hat sich gar nicht so sehr die Gedanken gemacht, gründe ich jetzt wirklich ein Unternehmen? Will ich das? Wo will ich eigentlich hin? Klar, die Frage hat man sich zwischendurch schon mal gestellt, aber das war dann nicht so ein geplanter Weg. Man hat halt immer so weit gemacht, wie man gekommen ist, so ungefähr.
Bei Unternehmerinnen, Unternehmern spricht man auch oft von diesem zündenden Funke, der das alles quasi entfacht hat. Mhm. Und als ich da deine Interviews gelesen habe, ich habe gelesen, dein Vater ist Richter, deine Mutter ist Lehrerin, stimmt das?
Ja.
Du hattest keine quasi Vorbilder in dem Sinne, wo du Unternehmertum zu Hause erlebt hast, gesehen hast. Was glaubst du, woher kommt das bei dir? Diese Offenheit auch überhaupt auch, das zu machen?
Risikobereitschaft, ich glaube, was meinen Werdegang vielleicht geprägt hat, dass ich Dinge einfach immer ausprobiert habe. Also ich habe nicht lange drüber nachgedacht, sondern mir Gedanken gemacht, was könnte schief gehen, was könnte da draus werden, sondern ich habe mir gedacht, naja, wenn ich es nicht ausprobiere, dann werde ich nie wissen, wie es ist, ein Unternehmen zu gründen oder sich selbstständig zu machen. Und ein anderer Aspekt war tatsächlich, ich war damals bei Philips, in der klassisch Produktdesign gemacht und habe festgestellt, als Kreativer ist man immer am untersten Ende der Kette. Und bin heute nach wie vor der Überzeugung, dass das die falsche Position eigentlich ist, weil du überhaupt keine Auswirkung mehr hast auf, was du da am Schluss produzierst oder entwirfst. Und ich bin der Überzeugung, dass so, wie wir im Moment Produkte entwickeln, nicht mehr ganz zeitgemäß ist, sondern dass man sich schon weit mehr Gedanken machen muss. Und habe mir gedacht, okay, das werde ich wahrscheinlich in keinem Unternehmen tun können, das werde ich in keiner Agentur machen können, umsetzen können, also muss ich was Eigenes aufbauen. Und so war dann, ja, so bin ich dazu gekommen. So waren meine Überlegungen damals auf jeden Fall.
Du machst hier ein wunderbares Fass auf, was ich auch gerne noch weiter darauf eingehen würde, später dann, bezüglich eben diesem, wie wir heute Produkte produzieren, hast du ein wunderbares Quote abgegeben bei der NZZ, da würde ich gerne noch darauf eingehen. Zunächst aber so quasi zum Werdegang, wie es dann weiterging. Eben, du warst dann bei Philips in Amsterdam und hast dann gemerkt, das ist nichts für mich, ich mache jetzt echt mein eigenes Ding. Du hast, wie du vorhin gesagt hast, die richtigen Leute gekannt. Du hast das Know-how aus allen möglichen Ecken quasi zusammengefügt und dann habt ihr gesagt, es gibt da diesen Galileo-Beitrag von vor drei Jahren, 2018 war das, glaube ich, oder?
Ja, der ist ewig alt, ja.
Und da kam das wohl so das erste Mal alles zusammen, oder? Es hieß noch anders da.
Tennis. Ja, also zusammen kam, also wir hatten, ich habe ja gerade erzählt, Fabi kam dazu, der hat dann seine Masterarbeit dazu geschrieben Und dann hat er gesagt, hey, es gibt so ein Gründerstipendium bei uns, also gibt's in Deutschland, da kann man sich da mit einer Idee für bewerben. Diese Bewerbung muss man über eine Universität einreichen und dann bekommst du, wenn du dieses Stipendium bekommst, ein Jahr Gehalt für 3 Personen und du bekommst so einen Prototyping Grant oder ich weiß gar nicht, wie das genannt wird. Du bekommst quasi einen kleinen Betrag, den du für Prototypen und so weiter aufwenden kannst. Und er hat dann damals gesagt, boah, das ist doch ein ganz guter Start. Da könnten wir einfach mal testen, ob das auch, ja, wie weit wir kommen. Und wir könnten alle Vollzeit an diesem ganzen Produkt arbeiten. Und für die Bewerbung haben wir damals einen Businessplan gebraucht. So, Tim und ich haben es aber beide, wir mussten für unsere Bachelorarbeit einen Businessplan schreiben, der aber, wenn man den heute sich durchliest, oh Gott. Ja, wir waren auf jeden Fall nicht dafür geeignet. Fabi hat sowas auch noch nie gemacht und dann war irgendwie noch die Option, ja okay, dann lass uns doch jemanden suchen, der sowas kann. Und dann habe ich einen alten Schulfreund von mir gefragt, Janis, der auch heute nach wie vor bei uns Investor Relations und Finance macht. Und als Team zu viert haben wir dann dieses Gründerstipendium begonnen. Und in diesem Gründerstipendium eigentlich, was wir gemacht haben, also wir hatten einen funktionalen Prototypen, aber der war sehr, sehr weit weg davon, produzierbar zu sein und finanzierbar zu sein. Und ja, wir haben so die Grundstrukturen für unser Unternehmen gelegt. Also du musst ja dann eine GmbH gründen und dann musst du irgendwie dir überlegen, wie du jetzt weiterhin an Geld kommst. So, also was nehmen wir jetzt einen Kredit auf? Leider war keiner von uns super reich oder gar nicht reich, also wir waren alle de facto pleite, von dem her hat sich die Frage gar nicht gestellt, ob wir bootstrappen können und dann, ja, das waren so die ersten Schritte, die wir gemacht haben, also erste Seed-Finanzierung hatten wir zu dem Zeitpunkt, wir haben uns überlegt, wie wollen wir denn das Produkt produzieren, das war dann vielleicht nachher alles etwas für die Tonne, weil wir uns irgendwie dachten, wir machen eine Erstserie von, ich weiß nicht, 10.000 Stück, was wir festgestellt haben, gar nicht möglich ist, weil das einfach viel zu teuer ist für so eine kleine Stückzahl. Und ich glaube, wir hatten noch keine erste Anstellung, aber wir hatten unsere erste Werkstudentin. Wir haben dann den Simon dazu geholt. Simon ist dann quasi sozusagen unser fünfter Mitgründer, der dann für Sales und Marketing reinkam. Und dann so ging das so ungefähr los.
Da hast du noch auf der Bowlingbahn gearbeitet? War das da noch?
Low Point in meinem Leben, ja. Ich war in Amsterdam, habe da ein Praktikum gemacht. Tatsächlich, das ist im Kreativbereich gar nicht so ungewöhnlich. Man muss relativ viel Praktika machen, bis man überhaupt an einen Job kommt. Und die haben mir dann auch einen Job angeboten, aber der wäre in Shanghai oder Singapur gewesen. Und da war für mich so ein bisschen auch die Frage, okay, das kam vielleicht noch dazu. Will ich mich selbstständig machen? Ja, nein. Ich wusste, wenn ich eine klassische Produktdesign-Karriere anfange, dann werde ich mich viel im internationalen Kontext bewegen. Da werde ich wahrscheinlich alle 2 Jahre umziehen, nach Mailand, vielleicht nach Asien, vielleicht in die USA. Und ich hatte da so mäßig Bock drauf. Nicht, weil ich nicht gerne in andere Länder gehe, sondern weil ich mir dachte, so langfristig ist es vielleicht nicht meins. Und dann bin ich zurück nach Deutschland, weil wir gesagt haben, okay, wenn wir das Gründerstipendium bekommen, dann arbeiten wir alle Vollzeit an diesem Produkt. Hatten kein Geld. Und bis wir dieses Gründerstipendium bekommen haben, musste ich Geld verdienen, musste Versicherungen wechseln, ich weiß es gar nicht mehr und bin dann irgendwann bei der Bowlingbahn gelandet, weil es das erste war, was ich bekommen habe. Und es war wirklich, ich hatte einen Moment, da war ich beim Arzt und ich musste meinen Arbeitgeber nennen, ich musste meine Adresse nennen und ich glaube, ich musste irgendwas, ich glaube, nicht Gehalt, ich weiß es gar nicht mehr. Dann habe ich die Adresse von meinen Eltern eingetragen, die Max Munich Bowlingbahn als mein Arbeitgeber und ich dachte, oh Gott, Lena, was machst du eigentlich? Es war, ja, so.
Wie blickst du jetzt heute auf diesen, wie du sagst, Low Point zurück? Wie würdest du den einordnen für dich als?
Ich glaube, da muss jeder mal durch. Aber als gesund wahrscheinlich. Ich glaube, man weiß danach sehr viel mehr zu schätzen, wenn man mehr Geld hat, wenn man mehr Freiheiten hat in seinem Job, wenn man wirklich machen kann, was man will. Also ich glaube, es ist ganz gut, mal da so einen Reality-Check am Anfang zu haben. Und ich meine, am Anfang, wir hatten natürlich auch super wenig Geld. Also bei so einem Gründerstipendium kriegst du, ich weiß gar nicht mehr, was wir bekommen haben. Ich glaube, wir hatten am Schluss alle 1.000 Euro oder so im Monat, was jetzt für ich weiß nicht, in der Schweiz, ich weiß, dass das ja natürlich Geld ein anderes Thema ist, aber da konnte man sich ja gerade so seine Miete mitzahlen und ein bisschen über Wasser halten. Und dann ging es halt kontinuierlich auf. Das war, glaube ich, ein ganz guter Punkt. Mhm. Ich hatte nie den Punkt, ich glaube, das haben schon viele andere Unternehmer und Unternehmerinnen, dass sie irgendwie aus einem gut bezahlten Job rauskommen und dann sagen so, boah, jetzt muss ich meinen Lebensstandard für 2 Jahre komplett ändern. Und auf ganz, ganz viel verzichten. Und das gab es zum Glück bei uns nicht so in der Härte.
Ja. Normalerweise sagt man ja bei Startups Friends, Family and Fools, oder? Beim Anfangskapital. Und ihr habt jetzt euch für diese Hilfe vom Staat entschieden. Exist, oder hieß die?
Genau.
Wie würdest du das rückblickend einordnen? War das die richtige Entscheidung? Oder?
Beste Entscheidung, ja.
Weshalb?
Weil, also ich glaube erstens, ja, ich meine, die Frage hat sich bei uns tatsächlich nicht gestellt. Also wir hatten alle jetzt keine superreichen Verwandten oder so. Aber ich glaube, das bringt eine andere Komponente rein, wenn du das Geld von deinen Verwandten ein hohes Risiko setzt. Das setzt dich nochmal viel, viel, viel mehr unter Druck. Ich meine, bei Investoren ist es natürlich auch deren Privatgeld und du willst es auch nicht verschwenden. Aber du weißt, die sind danach nicht arm, wenn sie jetzt, also die werden nicht am Hungertuch nagen danach, wenn es halt weg ist. Und ich glaube, dass wenn du jetzt Geld von Freunden oder Familie verwendest, dann hat es, das bringt nochmal eine ganz andere Komponente rein. Und ich glaube auch, wenn es ungleich verteilt ist, also wenn jetzt quasi in diesem Gründerteam, in einem großen Team zu gründen, ist schon auch nicht einfach. Du hast ja eh schon viele Diskussionen und so am Anfang. Wenn es dann auch noch ungleich verteilt ist, wie viel jeder mit reinbringt, ich glaube, das gibt eine ungute Dynamik.
Du sprichst hier so locker entspannt über diese Investoren. Wie gelingt dir das? Mir ist es immer wieder aufgefallen jetzt bei deinen Gesprächen. Eben, du hast mittlerweile namhafte Investoren, die da dabei sind bei eurer Unternehmung.
Ich hoffe, die hören nicht zu.
Also, das bist einfach du, nehme ich an. Oder woher kommt diese Entspanntheit auch? Ich wäre niemals so entspannt, wenn ich so diese Zahlen im Rücken hätte, die ich auch erfüllen muss wahrscheinlich.
Ja, ich glaube, dass das Besondere an unserem Team ist, dass das jetzt niemals so ein Riesenwunsch von uns allen war. Also dieses Unternehmen zu dem Punkt zu bekommen. Ich meine, es ist super cool und ich glaube, was wir alle tun wollten, ist diese Idee zu realisieren, aber dieses Drumherum war nie der große Traum irgendwie von uns allen. Es ist voll cool, dass es so ist, aber ich glaube, es ist nicht der entscheidende Punkt für uns jeden.
Mhm. Was du ja oder was ihr damit geschafft habt, ich muss immer aufpassen, dass ich nicht nur von dir rede.
Ja, ja, eben. Ja,
Quintett quasi, das da dahinter steht. Ihr habt den heiligen Gral der Investoren geknackt, kann man glaube ich sagen, oder? So quasi das, du nennst es Rasierkopf-Modell.
Ja, Razorblade, das habe ich von den BWLern unter uns gelernt, dass das ein Begriff ist im Business-Jargon. Ja, das ist ein quasi dieses, man hat ein Hauptprodukt und quasi das Nachkaufprodukt, was im Nachgang verkauft wird quasi.
Der Pott, der quasi draufkommt.
Genau, oder die Rasierklingen, die nach.
Ich muss noch kurz zwischen anmerken, ich hatte auch eine Flasche gekriegt im Vorhinein. Ich habe die nicht dabei, die hat meine Frau geklaut, die ist weg.
Ah.
Die habe ich nie mehr gesehen, also ich glaube, das ist so ein bisschen gewollt auch von euch.
Ich habe gedacht, jetzt kommt ein Twist. Ich fand sie richtig scheiße, deswegen habe ich sie heute nicht dabei.
Keine Angst, nee. Ich fand sie super. Gurke, okay. Limette. Hat mir am besten geschmeckt.
Echt, ja?
Genau.
Gurke ist kein Bestseller, aber finde ich auch gut.
Das höre ich oft, ja, genau. Ich habe dich gerade unterbrochen bezüglich
deiner... Ich weiß gar nicht mehr, was hast du gerade gefragt? Wo waren wir stehen geblieben? Bevor Investoren, ich, heiliger ja, genau. Gral, Investoren.
Razorblade.
Ah ja, okay, sorry. Razorblade-Modell. Ja, wir haben, das Businessmodell, ich glaube, das war tatsächlich, das muss man zugeben, Tim und ich hatten nie darüber nachgedacht oder uns Gedanken gemacht, was ist dieses Produkt jemals ein Produkt, mit dem man gut Geld verdienen kann? Hat sich dann rausgestellt, dass die Produktkategorie, also wir haben jetzt quasi eine Mischung aus Tech und Foodprodukt oder Lebensmittel, Pots könnte man, es ist zwar ja nicht ein klassisches Lebensmittel, aber kann in diesem Lebensmittelumfeld verkauft werden oder wird auf jeden Fall kontinuierlich verkauft. Und ich glaube, diese Kombination ist sowohl für Investoren interessant, aber auch halt eben, also einfach aus finanzieller Sicht interessant, ja.
Aber eben, es ist sehr begehrt. Alle wollen so ein Produkt auf den Markt bringen. Ihr habt das einfach so aus der Lust heraus, wie du das so entspannt erzählst.
Ja, das heißt, das ist, man unterstellt ja immer den Designern und Designerinnen, dass sie sich keine Gedanken machen, wenn sie oder irgendwie einen kiffen oder trinken und dann kommt sowas bei rum. Das würde ich jetzt nicht so bestätigen. Ich glaube, man macht sich ein bisschen anders Gedanken darum. Wir wollten tatsächlich ein Problem lösen. Das ist immer der große Anspruch, wenn man ein Produkt entwirft. Aber tatsächlich, wir haben, ja, uns war nicht bewusst, dass wir da auf so einem Goldschatz, also das sage ich jetzt so dahin, aber dass es auf jeden Fall aus einer finanziellen Sicht attraktiv ist, das wussten wir zu dem Zeitpunkt nicht, ja.
Das Prinzip dahinter ist ja das retronasale Riechen, oder? Mhm. Kannst du es kurz zusammenfassen, wie man das am besten umschreibt?
Ja, also unser Geschmackssinn oder wie wir schmecken, funktioniert so, dass wir einen großen Teil über die Nase wahrnehmen und einen sehr viel weniger großen Teil über die Zunge. Also wir haben Geschmacksknospen quasi auf der Zunge und wir haben Riechrezeptoren in der Nase. Es spielen auch noch andere Sinne. Also alle unsere 5 Sinne spielen eigentlich auf unsere, wie wir schmecken, ein oder zahlen darauf ein. Aber ich sag mal, der Tastsinn, das Visuelle macht nur einen ganz, ganz kleinen Teil aus. Dass Geruch eine große Rolle spielt beim Schmecken, das weiß man ja schon lange. Aber wie dieser Geruch wahrgenommen wird, das ist tatsächlich eine eher junge Erkenntnis. Und zwar, wenn man Lebensmittel zerkaut oder wenn man etwas trinkt, dann werden Aromen freigesetzt, die retronasal, also bedeutet durch den Rachenraum hoch zu den Riechrezeptoren steigen, die hier in der Nase sitzen, dort als Geschmack wahrgenommen werden und dann ausgeatmet werden durch die Nase. Und das ist der entscheidende Punkt tatsächlich, weil man früher mal dachte, dass man während dem Essen, also dass der Geruch eine Rolle spielt, weil man quasi die Geruchsquelle während dem Essen unter der Nase hat und während dem Essen durch die Nase einatmet. Das ist aber ein unnatürlicher Prozess und deswegen funktionieren. Es gab schon viele Produkte, die in dieselbe Richtung tendiert haben. Also es gibt zum Beispiel Bierflaschen, die haben in dem Kronkorken so einen kleinen, so einen sehr dünnen Film, wo der irgendwie nach Zitrone riecht oder so. Oder da gibt es verschiedene Produkte, die irgendwie Geschmack stimulieren sollen. Aber das hat nur einen sehr geringen Einfluss, weil man eben das nicht natürlich macht. Man atmet beim Essen nicht natürlich durch die Nase ein, sondern man atmet aus und da entsteht eigentlich erst die Geschmackswahrnehmung. Und über die Zunge schmeckt man nur die Grundgeschmacksrichtungen. Das ist tatsächlich auch was wir mit unserem Produkt nicht ersetzen können. Also wir werden jetzt mit dem Geschmackserlebnis von unserem Produkt immer nur diese 80%, die man über die Nase wahrnimmt, ersetzen können. Und damit können wir jetzt nicht die Cola rekreieren, aber wir können das Wasser spannender machen, könnte man sagen. Ja.
Und das öffnet dann ja auch völlig neue Türen, wohin es die Reise noch gehen könnte für euch, oder was?
Ja, auf jeden Fall. Also tatsächlich, dieses retronasale Riechen ist etwas, was noch kein anderes Unternehmen in irgendeinem Produkt eingebaut hat und war unser großes Glück. Es ist, glaube ich, super selten, dass man auf eine Technologie stößt, die noch nicht irgendwie groß geclaimed ist und man sich irgendwie die noch schützen lassen kann. Und ich glaube, da gibt es noch sehr viele Möglichkeiten. Also da ist natürlich der Getränkebereich ist jetzt die einfachere Variante. Man könnte dann auch noch in den Lebensmittelbereich gehen. Es wird dann sehr viel komplexer, weil dann spielen auch Temperatur, Konsistenz und so Dinge eine Rolle. Aber da ist auf jeden Fall noch viel Musik, glaube ich, in dieser Technologie.
Wenn auch die Investoren gerne hören oder Investorinnen, denen schallern ja nur die Ohren, wenn die das hören oder das zum ersten Mal. Also die Finanzierungsrunden, die ersten, die müssen quasi einfach in Anführungs- und Schlusszeichen gelaufen sein für euch.
Nee, weiß ich nicht. Aber nicht, weil, also Investoren sind Herdentiere, sagt immer der Janis. Er sagt, am Schluss ist das halt auch so, man muss eine wichtige Person erreichen, die dem Produkt vertraut oder dem Team vertraut. Und dann finden es auf einmal alle anderen auch interessant. Aber was wir ganz viel gehört haben, war, ja, ganz nette Idee. Wenn es im Supermarkt steht, sagt uns doch nochmal Bescheid. So. Und das tatsächlich, also ich glaube, die erste Finanzierungsrunde ist im Normalfall schon die schwierigste, weil, ja, da du halt das erste Mal wirklich überzeugen musst, dass, obwohl das ein Riesenrisiko ist, da sein Geld reinzustecken, weil keine Sau weiß, ob das funktioniert, noch nie irgendjemand beduftetes Wasser davor verkauft hat, Leute zu überzeugen, dass sie da ihr Geld reinstecken, ist dann schon nochmal was anderes, wie wenn wir jetzt zu einem Zeitpunkt, wo wir bewiesen haben, unser Geschäftsmodell funktioniert, die Leute finden die Idee gut, ich glaube, dann geht's viel mehr um die Vertragsdetails und so. Aber das Interesse von Investoren ist da auf jeden Fall jetzt. So war das damals auf jeden Fall nicht.
Wo hat da der Wind für euch gedreht? Wo gab's da diesen Moment, wo ihr gemerkt habt, jetzt geht's quasi lockerer oder einfacher?
Ja, das war tatsächlich, also mit der ersten Seed-Finanzierungsrunde, wir hatten damals das Glück, dass wir Frank Thelen kennengelernt haben. Das ist ein Investor, den man in Deutschland ganz gut kennt, weil der bei der Höhle der Löwen mitgemacht hat, als Juror. Und der, es gibt viele Meinungen über ihn, aber der hatte auf jeden Fall, war verrückt genug zu sagen in dieser ersten Runde, ich finde das Produkt so geil, komme was wolle, ich investiere. Und hatte dann auch noch zusätzlich den Kontakt zu Ralf Dümmel. Ralf Dümmel, auch ein Investor, den man aus der Höhle der Löwen kennt, der unglaublich viel Wissen in seinem Unternehmen zur Produktion von Hardwareprodukten hat, weil der sehr, sehr, sehr viele Hardwareprodukte schon auf den Markt gebracht hat und umgesetzt hat. Und in der Kombination, und dann hatten wir noch einen dritten Investor on board, der heißt Christoph Miller, der hat viele, viele Getränkemarken aus Amerika nach Europa gebracht und dort groß gemacht, hatten wir eine ganz gute Kombination an Expertise bei uns an Bord, aber auch gleichzeitig an, bekannten Namen, so dass wir zum, also wir haben, also so ein bisschen damit hausieren gehen kann. Also wenn man, wir haben ja am Anfang auch unser Produkt in den Supermärkten verkauft und wenn man gesagt hat, ja übrigens Frank Thelen und Ralf Dümmel sind unsere Investoren, dann war das ein anderes Gespräch, wie wenn man davor gesagt hätte, ja, meine Mama findet es super. Aber,
Also das ist definitiv ein Gamechanger, wenn man solche Namen quasi als Berater oder als Hilfe zur Seite hat.
Ja, und aus PR-Perspektive muss man auch dazu sagen. Also wir sind ja in Deutschland und in Österreich gestartet und Frank Thelen ist zum Beispiel jemand, der sehr, sehr viel in der Presse ist und PR war für uns ein wichtiger Marketingkanal am Anfang, weil der umsonst war und relativ reichweitenstark und gleichzeitig, ich glaube, schon auch starkes Vertrauen aufbaut, weil wenn Journalisten darüber schreiben, über das Produkt, dann hat das gleich einen anderen, also wir hätten uns auf den Kopf stellen können, auf unserer Webseite sagt man natürlich, also jeder sagt von seinem eigenen Produkt, es ist total geil, probiert's aus, aber es ist was anderes, wenn es von, jemand anders kommt und einer vertrauensvollen Quelle sozusagen.
Und dann gab's ja noch dieses Investment, das jüngste, soweit ich weiß, von PepsiCo.
Ja.
Das dann auch zwei Fragen aufgeworfen hat bei Podcast, wo du dabei warst, eben wie das quasi zusammenpasst, dieses gesunde, keine Zuckerstoffe zu sich nehmendes Air Up und dann halt eben der Zuckerproduzent PepsiCo sozusagen. Wie passt das zusammen?
Ja, auch ich antworte da auch immer, das war tatsächlich für uns eine wichtige Entscheidung. Ich meine, aus Finanzperspektive stellt man sich die Frage, wenn man einen strategischen Investor mit dabei haben. Das ist aber eine andere Diskussion aus Purpose-Perspektive oder aus idealistischer Perspektive war das natürlich für uns auch eine Fragestellung, weil wir mit unserem Produkt natürlich schon auch das Ziel verfolgen, eigentlich die Produkte, die Pepsi verkauft und aber auch andere große Getränkeunternehmen zu ersetzen oder zumindest eine Alternative dafür zu bieten. Die Frage ist, die man sich ab einer gewissen Größe stellt. Also ich glaube, man merkt irgendwann, man kommt aus, man bewegt sich sehr schnell, also bei uns war das zumindest so, in ganz andere Investorenkreise rein. Also man merkt jetzt so die Business Angels, die das vielleicht so ein bisschen hobbymäßig machen, die werden bei der zweiten oder dritten Finanzierungsrunde nicht mehr mitmachen, weil es da um ganz andere Geldbeträge geht. Von dem her war klar, wir müssen irgendwann mit großen Investoren zusammenarbeiten und wenn man einmal den Weg eingeschlagen hat, dann gibt's da auch kein Zurück mehr. Damit war klar, ja, wir werden irgendwann uns mit einem der Großen zusammentun müssen. und haben uns dann aber auch, also sind zu dem Punkt gekommen, naja, wenn wir die Idee groß machen wollen, dann brauchen wir einen der großen Investoren an Bord. Und gleichzeitig haben wir natürlich schon auch geprüft, haben wir dieselbe Vision und dann auch gleichzeitig, man braucht ein gewisses Vertrauensverhältnis mit den Investoren. Und wenn man das hat, dann ist man auch relativ frei in dem, was man tut. Und das war uns wichtig und das war mit Pepsi gegeben. Und dann haben wir gesagt, okay, why not?
Du sprichst das Strategische an, PepsiCo. Der amerikanische Markt, das ist euer erklärtes Ziel in naher Zukunft.
Ja.
Wie wichtig ist dafür ein solcher Player an der Seite? Oder ging es da auch ohne, so wie ihr jetzt aufgestellt seid, in Europa mit euren eigenen Kanälen?
Ja, also wir werden keinen anderen Ansatz verfolgen für den US-amerikanischen Markt. Also unser Businessmodell bleibt nach wie vor dasselbe. Unser Webshop wird der größte Sales-Kanal sein. Von dem her, dafür brauchen wir jetzt Pepsi nicht unbedingt an Bord. Aber auch da ist es natürlich wieder ein Vertrauensfaktor. Also ich glaube, wenn ein großes Unternehmen hinter so einem unbekannten Player, der auf einmal auf dem Markt erscheint, steht, gibt es einem einen Vertrauensvorschuss und gleichzeitig haben die natürlich wahnsinnig viel Expertise in diesem Getränkemarkt und können uns dann nochmal Einsicht bieten, wenn es jetzt darum geht, keine Ahnung, wie ist denn die, weiß nicht, wie sind Strukturen in dem Markt, wie sieht's mit Preisen aus, was habt ihr so Erfahrungen gemacht und gleichzeitig kennen die natürlich ganz viele Leute auch, die wichtig für uns sind. Also von dem her, auf jeden Fall bringen die viel Expertise auch mit rein, die für uns wichtig ist.
Ihr kommt mit wahnsinnig viel Dampf in diesen amerikanischen Markt rein. Ihr habt den Umsatz letztes Jahr verzehnfacht, ja?
Haben wir das? Nein,
oder? Habe ich mal gelesen irgendwo auf jeden Fall.
Wir haben letztes Jahr über 20 Millionen Umsatz gemacht und haben das jetzt in diesem Jahr in den ersten 4 Monaten schon überstiegen.
Also die Fieberkurve geht steil nach oben. Mhm. Wie geht's da der Produktdesignerin Lena, wenn sie da in diesen Sitzungen, in diesen Meetings sitzt und solche Marktexpansion nach Amerika bespricht? Wie geht's ihr da? Also hast du nicht manchmal so Out-of-Body-Experiences, wenn du da diskutierst?
Ja, nee, eigentlich nicht, aber ich glaube einfach, weil man, also eben, das ist jetzt, glaube ich, kein Geheimnis, wenn man so ein Unternehmen gründet, dann steckt da schon auch sehr viel Zeit und sehr viel Arbeit drinnen. Und ich glaube, eines unserer Probleme ist, dass wir zu wenig unsere Erfolge zelebrieren. Also wir sind halt so sehr in unserem Hamsterrad manchmal drinnen, dass wir uns gar nicht irgendwie so diese Frage stellen, wie sind wir überhaupt dahin gekommen und wie cool, dass wir eigentlich jetzt gerade über den US-Markteintritt sprechen, sondern es ist eher, ja, okay, wir müssen das machen, wir müssen das machen, wir müssen das machen, wir müssen das machen. Oh mein Gott, wie kriegen wir das alles hin? So ist es eher manchmal. Also es ist manchmal schon... Man hat manchmal schon so ein Überforderungsgefühl, aber da gewöhnt man sich sehr schnell dran irgendwie. Das wird dann irgendwann zu Normalität.
Wo man sich offensichtlich daran gewöhnt, ja. Also ihr habt jetzt auch personell, ging es ja krass ab, kann man sagen, ein bisschen umgangssprachlich. Ihr habt anfangs 5 Leute gehabt, das Quintett, das Anfangsquintett, das immer noch 30% der Aktien hat.
Genau.
Jetzt habt ihr 160 Mitarbeitende.
Über 170, ja.
170. Wie haltet ihr da Schritt mit der Firmenstruktur, mit der Entwicklung am Markt? Wie macht ihr das?
Ja, wir haben, also ich meine, die Situation bei uns 5 war recht ähnlich. Wir hatten alle keine Erfahrung, wir sind alle gerade aus der Uni rausgekommen. Ich glaube, wir waren alle ambitioniert. Wir hatten alle unsere Talente in unseren jeweiligen Bereichen und sicher Schwächen auch in anderen Bereichen. Aber was wir nicht hatten, war Erfahrung. Und das war uns schon auch recht bewusst. Und ich glaube, darin sind wir gut. Wir sind immer recht gut darin zu erkennen, okay, das können wir nicht. Wir brauchen da Hilfe. Und da haben wir uns einen erfahrenen Geschäftsführer noch dazu geholt. Das war dann Anfang 2020, Chris Haut, der heute Co-CEO ist. Die Rolle haben wir aufgeteilt zwischen Janis und Chris. Der ist quasi eher im internen Verhältnis unser CEO. Wir haben auch gesagt, es ist eigentlich sinnvoll. Wir sind 5 Leute. Wir haben meistens unterschiedliche Meinungen und manchmal ufern unsere Diskussionen aus. Vielleicht ist es gar nicht schlecht, dass es jemanden gibt, der dann auch mal eine Diskussion, einen Punkt hinter eine Diskussion setzt und dann auch sagen kann, naja, ich habe das schon dreimal gemacht, so in die Richtung sollten wir laufen. Und es hat uns sehr viel gebracht. Also der hat schon sehr, sehr viele Unternehmen skaliert in einer sehr ähnlichen Geschwindigkeit und der wusste ganz gut, welche Schritte wir umsetzen müssen, um nicht dabei drauf zu gehen bei diesem Wachstum. Und ein wichtiger Schritt war zum Beispiel, dass wir uns sehr schnell einen Second Layer aufgebaut haben. Also wir haben uns quasi Experten reingeholt mit Erfahrung, das, was wir eben nicht hatten, und haben denen sehr viel Entscheidungsgewalt gegeben. Also uns ist wichtig, dass wir Strukturen haben, wo unsere Experten auch Experten sein können und wir nicht von oben irgendwas vorgeben, wovon wir auch dann, ich meine, keiner kann so im Detail mitdenken, dass man immer die richtige Entscheidung für jeden Bereich bis ins kleinste Detail macht. Also es sind viele, viele strukturelle Entscheidungen, die wir getroffen haben, die es uns jetzt erlauben, so schnell zu wachsen. Anderer Tipp zum Beispiel oder ein anderes Learning, was wir generiert haben, wir investieren wahnsinnig viel Zeit ins Hiring. Also wenn sich jemand bei uns bewirbt, dann haben wir 3 Bewerbungsphasen. Wir haben ein erstes Gespräch, wir haben eine Case Study, dann haben wir Peer Sessions. Das ist dann auch nicht nur ein Gespräch, sondern im Normalfall sind es dann mehrere Gespräche mit quasi den potenziellen Stakeholder, mit der die Person dann später zusammenarbeiten würde. Und das braucht natürlich sehr viel Zeit und viel Kapazität, aber damit sorgen wir dafür, dass wir eine relativ niedrige Fluktuation haben. Also dass wir sehr gut screenen, wen wir uns reinholen und damit dann auch meistens die richtige Entscheidung treffen.
Was heißt niedrige Fluktuation? Kannst du das sagen?
Ich weiß gar nicht, wie viele... Ich glaube, wir haben so um die 10 Leute gehabt, die bei uns jetzt in der Zeit gegangen sind oder wo wir uns dann auch aktiv von den Personen getrennt haben.
Ich frage deshalb, weil es mich auch wundernimmt, was macht das mit einer Firmenkultur von einem Startup gerade, wenn man so schnell so groß wird?
Ja, das, da muss man sehr aufpassen, glaube ich. Das ist, glaube ich, eine Stelle, wo sehr viele Unternehmen zugrunde gehen, weil sie zu schnell wachsen und damit ein ganz anderer Spirit natürlich reinkommt. Also ich glaube, der Übergang von Start-up zu Scale-up hat einen entscheidenden Unterschied. Die Workload, also die was man Arbeit reinstecken muss, jeder Einzelne bei uns, ist nicht so wahnsinnig viel kleiner geworden, auch mit dem Wachstum. Aber du bekommst, also was automatisch mit dazu kommst, ist, dass die Flexibilität geringer wird, dass ich sag mal auch Hierarchien sich aufbauen, weil du natürlich irgendwann nicht mehr die Möglichkeit hast als Manager irgendwie, ich weiß nicht, 15 Leute oder so zu managen. Und da musst du sehr, 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 glaube ich, sehr gut reagieren. Erstens musst du aufpassen, dass Geschwindigkeit nicht verloren geht und Innovationskraft nicht verloren geht. Und da gibt es verschiedene Hebel. Aber dafür muss man sorgen. Und ich glaube auch tatsächlich Firmen, also es hat ja viel auch mit Identifikation mit dem Unternehmen zu tun. Also wie sorgst du dafür, dass vor allem auch in einer Remote First Culture, also wir bei uns wohnen nicht alle in München, wir arbeiten nicht alle zusammen im Büro. Ich meine, seit Corona, das ging ja auch gar nicht anders. Und wollen wir auch gar nicht mehr mittlerweile. Das ist natürlich, bekommt eine ganz andere Komponente. Da musst du sehr viel sensibler sein auch für, glaube ich.
Da spricht jetzt voll die BWL-Lena und nicht die Produktdesign-Lena, oder wenn du so solche Sachen dich darum kümmern musst.
Oh Gott, ich hoffe nicht.
Ja, auch komisch, wenn nicht. Oder? Ja, also es geht ja gar nicht
anders. Klar, du denkst natürlich über Dinge anders nach. Mhm. Ja. Mhm. Ja.
Vielleicht ist hier der richtige Zeitpunkt, um den Quote noch zur Sprache zu bringen, den ich von dir gelesen habe. Ja, wo war denn das? Genau, das war in der NZZ, glaube ich, vom Interview in der NZZ. Viele Produkte sind nicht mehr zeitgemäß, befinden sich im Sinne einer geplanten Obsoleszenz in der 20. Variante des Redesigns. Es war Zeit für etwas Neues. Mhm. Da steckt extrem viel drin in diesem Satz. Von wegen eben der geplante Obsoleszenz, die 20. Version. Das ist dann ja die Produktdesign-Lena, die da spricht.
Ja, ne? Ja, auf jeden Fall. Ja, das war was man so kennenlernt in der Industrie. Also geplante Obsoleszenz. Ich meine, ich hatte nie, habe nie irgendjemanden gehört, der gesagt hat, bitte sorge dafür, dass das Produkt nach 2 Jahren kaputt geht. Aber was man schon merkt, ist, dass man natürlich Produkte, weiß ich nicht, die 20. neue Farbe einführt, aber eigentlich an dem Produkt an sich nichts verändert und damit Verkaufszahlen erhöht, die ja künstlich erschaffen werden und man dafür ja gar nicht so einen hohen Mehrwert aber mit generiert. Und natürlich, ich meine, jetzt hat heute, muss ich auch dazu sagen, dass Idealismus mit Wirtschaftlichkeit einhergehen muss, musste man da schon auch viel mit dazu lernen. Also bei uns auch unser Nachhaltigkeitsverständnis ist, geht mit wirtschaftlich und sozialer Nachhaltigkeit, also ökologische Nachhaltigkeit geht mit ökonomischer und sozialer Nachhaltigkeit einher. Aber trotzdem, ich glaube, es gibt deutlich bessere Wege, Produkte zu entwickeln, als einfach immer nur die Farbe auszutauschen oder an den Künstler zu fragen, hey, willst du nicht irgendein Muster entwerfen und dann machen wir das da drauf und dann wird es nochmal mehr verkauft. Ja. Ich glaube, dafür sind die Leute nicht mehr bereit. Also ich glaube, dass sich da auch das Einkaufsverhalten sehr stark verändert hat und aber auch noch viel stärker verändern wird.
Du sprichst Nachhaltigkeit an. Das Thema POTS zum Beispiel wird auch genannt, gerade bei einem gewissen Kaffee-POTS-Hersteller, ein ganz, ganz großes Thema. Ja. Wie handelt ihr das?
Ja, große Frage, die uns natürlich nach wie vor beschäftigt. Ich würde behaupten, bei uns hat das Nachhaltigkeit schon in dem Konzept eine Rolle gespielt und unsere Pots sind per se effizienter als die Getränke, die man in Supermärkten und so weiter kaufen kann. Aber natürlich kann man da weiterhin verbessern und sollte weiterhin verbessern. Ein Riesenthema für uns war auch das Thema Produktion. Ich habe gerade vorher kurz schon mal drüber gesprochen. Also wenn man ein Hardwareprodukt produzieren lässt, dann brauchst du sehr, sehr teure Werkzeuge dafür. Diese Werkzeuge sind so teuer, dass du für ein hohes Invest brauchst. Das ist auch unter anderem ein Grund, weswegen wir uns sehr früh klar waren, wir brauchen Investoren. Aber es ist auch so komplex, dass du nicht viel Möglichkeiten hast. Also du kannst am Anfang relativ schlecht aussuchen, wo du produzierst und mit wem du zusammen dein Produkt herstellst. Und damals war für uns die einzige Möglichkeit, zum Beispiel nach China zu gehen. Und das war was uns lange gestört hat und wo wir jetzt sehr, sehr viel Ressourcen reinstecken, dass sich das verändert. Also wir haben schon eine Produktionsstätte in der Türkei aufgebaut, wollen jetzt nach Zentraleuropa gehen und nach die Produktion so nah zum Kunden zu holen, wie es nur irgendwie möglich ist. Und ja, auch dann, wenn wir zum Beispiel den Schritt in die USA wagen, dann wollen wir auch dort Produktionsstätten gründen und so weiter. Das wäre uns damals gar nicht möglich gewesen. Das haben wir erst dann jetzt, wo wir die Ressourcen haben und Kapazitäten haben, können wir über solche Dinge nachdenken. Und dementsprechend ist es auch einfach ein Entwicklungsthema. Ich glaube auch, was ist ein nachhaltiges Produkt? Ich glaube, die Frage können wenige beantworten. Ich meine, am nachhaltigsten wäre es einfach, Leitungswasser zu trinken. Dass das die Leute leider nicht tun, ist die andere Sache. Also ich glaube, man muss sich immer wieder challengen, was können wir machen, was können wir tun? Und wir sind nach und nach dabei, diese Nachhaltigkeit quasi bei uns umzusetzen und diesen Gedanken so einzupflanzen. Das ist auch ein Kulturthema. Also wir können auch, am Schluss sind wir sehr darauf angewiesen, dass die Air-Appis, wie wir sie nennen, auch jeder mitdenkt in dem Bereich. Und dafür brauchst du auch die richtigen Leute und du brauchst die richtige Kultur im Unternehmen.
Wenn ihr jetzt so auf einen neuen Markt zugeht wie die USA, wie geht ihr das an, auch hier in der Schweiz, als ihr hier losgelegt habt? Das war diesen März, oder? März 2021.
Ja, genau.
Wie geht ihr das an?
Wir haben eine Strategie aufgestellt, die ist relativ effizient für uns ist mittlerweile. Wir haben gesagt, und das haben wir eben da haben wir so einen Strategiewechsel gemacht. Wir hatten am Anfang in Deutschland und aber auch in Österreich unser Produkt auch im Handel verkauft, also im Offline-Retail, und haben festgestellt, dass das wahnsinnig aufwendig ist. Also ich weiß nicht, ob das in der Schweiz überall dasselbe ist, aber in Deutschland ist es zum Beispiel so, dass wenn man jetzt mit einer großen Kette zusammenarbeitet wie Edeka oder Rewe, die haben dann, ich weiß nicht, 7 Großhändler im Land. Du musst erstmal bei jedem Großhändler gelistet sein. Das bedeutet, du stehst also du wirst in das Sortiment aufgenommen, aber das heißt noch lange nicht, dass jede einzelne Filiale dein Produkt listet. Das heißt, eigentlich musst du zu jeder einzelnen Filiale hinlaufen und sagen, übrigens, wir sind eher ab und es wäre total toll, wenn ihr unser Produkt bei euch ins Regal stellt. Und das ist natürlich, das ist nicht machbar. Also, und das ist dann auch vom Impact relativ gering. Also von dem her haben wir uns irgendwann entschieden, Offline-Handel ist, so wie wir das damals betrieben haben, ist nicht unsere Lösung, sondern wir setzen unseren Fokus verstärkt auf unseren eigenen Webshop. Da haben wir nämlich die meiste Kontrolle. Wir haben Kontrolle über, wie positionieren wir unser Produkt, aber auch über den Preis unseres Produktes, weil wenn du in den Handel gehst, dann können die da relativ viel mitmachen und es ist natürlich nicht immer gut für die eigene Marke, für das eigene Unternehmen. Und du generierst Daten über deine Kunden. Und das ist tatsächlich sehr, sehr wichtig, weil irgendwann willst du natürlich auch kennenlernen, wer kauft denn am Schluss dein Produkt und für wen entwickelst du deine Marke, dein Produkt. Und somit ist das quasi unser erster Schritt auch immer im Markt. Also wenn wir einen Markteintritt machen, dann launchen wir unser Produkt erstmal über unseren Webshop. Zweiter Schritt ist dann der größte Marktplatz im Land. Das ist im Normalfall Amazon, aber in manchen Ländern eben auch nicht. Und der dritte Schritt wäre dann, und das ist aber dann erst, wenn wir den Markt richtig gut kennen, wissen, unser Produkt funktioniert hier, dann nachhaltige Kooperationen mit dem Offline-Handel einzugehen. Also zum Beispiel in Deutschland stehen wir mittlerweile in allen Rossmann-Filialen. Das ist eine Drogeriekette bei uns und die haben ein anderes System. Die sind zentral geregelt. Das bedeutet, wenn man einmal gelistet wird, dann steht man in allen Filialen und damit hat sich die Diskussion ja, das ist deutlich effizienter als das, was wir davor hatten.
Du sprichst die Daten an, die ihr generiert, wenn ihr euren Online-Handel selbst macht. Wer ist eure Zielgruppe denn?
Unsere Zielgruppe ist die Gen Z. Unsere größte Käufergruppe ist zwischen 18 und 25 Jahre alt. Wir wissen mittlerweile, und ich habe es jetzt hier schon öfter gehört, Kinder vor allem finden uns aber auch gut. Also das sind dann die Leute, die unter 18 sind.
Die werden noch nicht erfasst quasi in der
Die werden noch nicht erfasst. Deswegen, das wissen wir nur über andere Recherchen, die wir betrieben haben. Und damit einhergehend wächst jetzt auch eine Zielgruppe zwischen 40 und 50 an, weil das wahrscheinlich die Elterngeneration ist. Genau, aber dafür, also Gen Z ist unsere Kommunikationszielgruppe, aber auch unsere größte Käufergruppe. Und was interessant ist, und es war schon auch der gewünschte Effekt, wenn wir eine attraktive Zielgruppe wählen für die Kommunikation, dann sind wir wahrscheinlich auch für andere Generationen interessant, weil sie entweder einmal so sein wollen wie die jüngere Generation oder eben so sein wollen wie die ältere Generation über ihnen, was zum Beispiel bei Kindern der Fall ist. Genau.
Und dann hat das ja auch Auswirkungen auf den Marketingmix. Eben, ich habe es angesprochen zu Beginn, Pre-Rolls auf YouTube ist ein großer Bestandteil von eurem Marketingmix.
Genau, weil das ist jetzt auch, das geht mit dieser strategischen Entscheidung einher, die ich vorher erzählt habe. Wir haben uns irgendwann entschieden, unseren Fokus auf unseren eigenen Webshop zu lenken. Damit einhergehend war natürlich sinnvoll zu sagen, wir machen hauptsächlich Online-Marketing, weil wir da sehr gut auf unseren eigenen Webshop überleiten können. Und wir haben zusätzlich gesagt, es wäre nicht sinnvoll, sich von einer Plattform abhängig zu machen, weil wenn da irgendwann, ich meine, es passiert schon auch manchmal irgendwas verhaut den Algorithmus, dann hat man ein Problem. Und das wollten wir nicht und gleichzeitig aber auch wollten wir rausfinden, welche Plattformen gut für uns funktionieren und natürlich funktioniert jede Plattform auch ein bisschen anders. Also von dem her haben wir so einen Multi-Channel-Mix gewählt und sind jetzt so ganz gut auf so drei Beinen aufgestellt. Einmal Influencer-Marketing, das war auch ein Thema, mit dem wir verstärkt angefangen haben. Das ist natürlich ein guter Eintritt, weil da kannst du so probierweise ganz gut irgendwie anfangen.
Die Mama-Influencerin, oder? Habe ich gehört, das sind die Besten, die am besten funktionieren.
Ja, die haben sehr hohe Conversion Rates auf jeden Fall. soweit ich das weiß, aber genau.
Langfristige Kooperation, genau.
Langfristig, genau. Und natürlich dann irgendwann finden sie das für ihre Kinder auch. Also das hat sehr viele Vorteile. Dann haben wir noch das Thema Performance Marketing, Social Paid. Das ist ein anderes Drittel. Und dann haben wir Google, beziehungsweise das ist ein großer Teil YouTube Marketing. Ja. Und das ist sicher, YouTube war auch ein großer Erfolgsfaktor für uns, weil wir da eine ganz eigene Sprache für entwickeln konnten, um unser Produkt dann aber auch zu erklären. Also unser Produkt war ja überhaupt nicht, war extrem erklärbedürftig und dafür haben wir auch die richtige Plattform gesucht. Influencer sind gut, weil Influencer gut als Testimonials funktionieren, sagen, ey, das schmeckt tatsächlich nach was und ich find's gut. Das ist schon mal ein erster großer Schritt. YouTube war gut, weil du da ein bisschen längere Aufmerksamkeitsspannen der Kunden und Kundinnen hattest. Und so hat es irgendwie ganz gut zusammen funktioniert.
Jetzt geht's Volldampf voraus, neuer Markt, neue Produkte, habe ich gelesen. Kannst du da was aus dem Nähkästchen erzählen? In welche Richtung geht's da?
Ja, das ist natürlich
jetzt schwierig. Ich weiß, genau. So viel wie du darfst, so viel wie du willst.
Ja, nein, wir sind natürlich dabei. Also ich würde aus dem Unternehmen austreten, falls wir nicht an weiteren Produkten arbeiten würden. Also von dem her, ja, wir sind natürlich bemüht, weiteres zu entwickeln. Das sind im ersten Schritt, ich sag mal, die nächstlogischen Schritte. Also wir werden unser Portfolio mit dem Produkt, was wir haben, ausweiten. Das sind dann weitere Geschmacksrichtungen, was wir schon viel machen, aber auch weitere Farben, weitere Materialien, aber nicht in dem Riesenausmaß, von dem ich vorher gesprochen habe. Und dann sind es aber in Zukunft, wollen wir uns natürlich auch mit der Technologie weiterentwickeln. Ich glaube, wir wollen, oder der USP von unserem Produkt eigentlich, würde ich jetzt mal behaupten, ist, verantwortungsvollen Konsum attraktiv zu machen. Und ich glaube, mit diesem Gedanken gibt es sehr viel mehr Produktkategorien und sehr viel mehr Produkte, die noch in Zukunft in unser Portfolio passen könnten und wo ich sehr viel Lust hätte, die zu entwickeln.
Schön kryptisch. Das war ja klar. Aber es ist ja nachvollziehbar, dass ihr euch da nicht quasi in die Suppen spucken lassen wollt von irgendwelchen Competitors, die da auch noch mitmischen. Letzte Frage meinerseits, bevor wir hier dann den Saal auch einladen zum Q&A. Ich habe gelesen, dass du am Wochenende nie arbeitest.
Also ich versuch's zumindest.
Wie machst du das?
Ich habe ein gutes Team aufgebaut. Aber ja, ist auch ein bisschen Selbstdisziplin. Also ich habe irgendwann gemerkt, das war so, also wir hatten schon, ist bei allen ein bisschen anders. Ich kann da nur für mich sprechen. Ich glaube, die härteste Phase für mich war kurz vor und kurz nach Markteintritt, weil unglaubliche Deadlines da existiert haben, extremer Druck. Also ich meine auch, ich glaube, es ist viel psychischer Druck, weil man weiß ja nicht, funktioniert das Produkt, was macht man da eigentlich, haut man jetzt gerade das Geld von allen zum Fenster raus, wie geht's weiter, was sind eigentlich unsere langfristigen Ziele, wie strukturieren wir uns, wie auch immer. Also das waren ganz viele offene Fragen, die auch viel Druck ausgeübt haben. Aber es war auch einfach ein immenser Arbeitsdruck. Wir mussten halt alles, was wir uns überlegt haben, was wir machen wollen, mussten wir auch selber umsetzen, weil wir kein Geld für externe Partner hatten. Und auch nicht irgendwie das Geld hatten, ganz viele Leute anzustellen. Im Endeffekt mussten wir es dann halt alles selber machen. Und dann hat man dann halt Arbeitstage, die quasi nicht aufhören. Und dann habe ich irgendwann gemerkt, okay, das geht eigentlich nicht. Das kannst du nicht so weitermachen. Das ist nicht produktiv. Das tut dir nicht gut. Das tut keinen um dir rum gut. Und von dem her habe ich mir irgendwann gedacht, okay, ich brauche meine Wochenenden. Sonst kann mich keiner mehr ausstehen. Und das fände ich schon sehr schade von dem her. Und so versuche ich das durchzuziehen. Es klappt natürlich manchmal nicht so ganz, aber eigentlich schon. Ich habe unter der Woche setze mir keine Regeln. Also ich sage nicht, ich höre jeden Abend um 19 Uhr auf, sondern da mache ich es halt so, irgendwie es reinkommt. Es gibt natürlich immer Phasen, es gibt stressige Phasen, es gibt dann entspanntere Phasen. Und am Wochenende versuche ich, meinen Hobbys zu frönen.
Da werden jetzt ganz, ganz viele Unternehmensgründerinnen und Gründer neidisch, wenn sie das hören. 1,5 Jahre von Gründung bis zur Rentabilität, 5-Tage-Woche, das klingt nach einem Traum. Lena, vorerst vielen, vielen Dank für deine Antworten. Ich würde jetzt gerne das Plenum einladen, mit seinen Fragen hier noch dich so ein bisschen herauszufordern. Auch. Genau. Ja, wir haben bereits die erste Wortmeldung, wir haben ein Mikrofon hier unten.
Sehr schön.
Genau. Dann hören auch die Hinteren rein, was.
Ja, klar. Super. Also vorerst Gratulation dir, Lena, und deinem Team. Super Leistung, finde ich extrem beeindruckend. Meine Frage geht in die Richtung, diese unternehmerische Freiheit und Kreativität, was ich da so raushöre, wird das beschränkt durch dieses schnelle Wachsen und die Hereinnahme von externen Investoren?
Gute Frage. Wenn man an eine Unternehmensgründung denkt man, das mache ich, um total frei zu sein in dem, was ich tue. Und man wird feststellen am Anfang, es ist nichts einschränkender, als so eine Unternehmung zu starten, weil nicht nur bist du gezwungen, das zu tun, was notwendig ist. Also du bist einfach, du suchst dir selber gar nicht so sehr viel aus, was du tun willst, sondern es ist einfach, weiß ich nicht, das, was halt gemacht werden muss, musst du tun. Und gleichzeitig hast du natürlich eine ganz andere Beziehung zu deinen Kollegen. Also du, es ist einfach eine andere Dynamik. Ich habe aber die Erfahrung gemacht, dass umso weiter wir gekommen sind mit all dem, was wir getan haben, umso mehr Freiheit konnte ich mir quasi selber nehmen, um die Themen zu bearbeiten, auf die ich Lust habe. Und heute tatsächlich genau, was ich jetzt mache, das sind genau die Themen, die ich sonst mir immer gewünscht hätte zu tun an einem Unternehmen. Also ich arbeite jetzt zum Beispiel an der Produktvision, was super kreativ und ganz abgedreht ist. Und ich arbeite an Markenstrategie. Das hätte ich mir vorher nie als Job gesucht, weil ich wusste gar nicht, dass ich das machen will. Aber ich finde es total geil und total interessant. Und damit arbeite ich an sehr strategischen Themen und die Investoren halten sich größtenteils raus jetzt, weil sie wissen, dass wir erfolgreich sind. Das war am Anfang nicht so. Da haben sie dann schon oft noch ihren Senf dazu gegeben und das muss man dann
lernen,
damit umzugehen. Aber umso erfolgreicher wir geworden sind und umso weiter wir gekommen sind, umso mehr Freiheiten haben wir uns quasi erarbeitet.
Ja. Danke für diese Eisbrecherfrage. Da sehe ich eine Hand ganz, ganz hinten, zweitletzte Reihe.
Meine Frage ist wegen den Influencern. Mhm. Weil Sie ja meinten, dass Sie am Anfang die Werbung vor allem über Influencer gemacht haben. Da habe ich eine Frage, was waren so die Anforderungen an die Influencer, die Sie da hatten? Hatten Sie da irgendwelche Reichweitenbegrenzungen oder Texte, die Sie da vorgegeben haben?
Ja, gute Frage. Ich glaube, wir hatten damals ein relativ lockeres Briefing. Wir haben, vor allem die Anforderung gestellt, dass sie unser Produkt richtig erklären. Dass sie es nicht falsch benutzen. Das ist gar nicht so, das sollte man als Produktdesignerin gar nicht zugeben, aber es verwenden unser Produkt doch tatsächlich relativ viele falsch.
Daher kommt der Knick auch, muss man sagen.
Ja, oder? Genau, daher kommt der Knick oder dass die Leute dann die Pots nicht aktivieren oder so Geschichten, was natürlich auch so für so Testimonial-Geschichten ungeschickt ist. Dementsprechend, das war unser erster Anspruch und dann hatten wir immer von Anfang an auch dazu gesagt, wir wollen nicht die klassischen Influencer-Stories. Also wir hätten schon gern ein bisschen Kreativität. Und es kam dann einfach so ein bisschen drauf an, wie sehr uns auch, also ich meine, jemand, der jetzt noch nicht so viel Reichweite hatte, das waren so am Anfang unsere Influencer, da haben wir halt das Produkt einfach geschenkt und gesagt, es wäre cool, wenn du dafür eine Story machen könntest. Dann haben wir auch gar nicht so viel Ansprüche stellen können. Jetzt, wo wir das auch natürlich, ich meine, das hat sich auch verändert. Also mittlerweile Influencer sind sehr viel professioneller, glaube ich, geworden, auch über die kurze Zeit jetzt. Da können wir dann andere Ansprüche stellen und können sagen, naja, wir suchen uns auch mittlerweile sehr viel besser aus, mit wem wir zusammenarbeiten wollen. Aber es ist trotzdem immer ein Kompromiss. Also ich aus Markenperspektive denke zum Beispiel oft, dass die Influencer besonders gut aus Sales-Perspektive funktionieren, wo ich nicht denken würde, die sind jetzt der perfekte Fit zu unserer Marke. Und da muss man immer einen ganz guten Kompromiss finden. Also wen wollen wir überhaupt für unsere Marke? Und was funktioniert dann auch sales-technisch ganz gut? Also genau. Ich habe die Frage beantwortet. Ich hoffe, so halbwegs.
Gib zwei Daumen hoch. Was ich von dir auch gelesen habe, ist, dass die holländischen, die niederländischen Influencerinnen und Influencer die professionellsten sein, stimmt das? Oder wie?
Ja, das habe ich zumindest so mitbekommen. Ich habe tatsächlich nicht, also ich bin nicht die Influencer-Managerin und auch nicht von Anfang an gewesen. Aber ich habe gehört, dass die Influencer in den Niederlanden extrem professionell sind. Die haben alle eine Agentur, die verlangen Wahnsinns-Honorare. Und genau, so habe ich das
vielleicht
vernommen.
Regulatorisch.
Also falls bedingt. Jemand den Wunsch hat, Influencer, Influencerin zu werden, dann kann ich die Niederlande empfehlen. Da lohnt sich's anscheinend.
Wäre dann nur noch die Sprachbarriere.
Ja, genau, aber das lernt man ja, wenn
auf
man
jeden Fall.
Der deutschen Sprache mächtig ist. Ja.
Wir haben eine Frage in der vierten Reihe.
Sie sprachen von, dass Sie jetzt über Ihre Marke nachdenken. Können Sie sich daran erinnern, in welcher Situation oder durch was Sie eigentlich auf die Idee kamen oder gemerkt haben, ich muss über die Marke nachdenken?
Tatsächlich von Anfang an. Aber das liegt auch, ich glaube, dass... von Anfang an. Tatsächlich, weil wir hatten auch die Fragestellung bei diesem Produkt, wir hätten auch ein Medizinprodukt zum Beispiel, ein medizinisch angehauchtes Produkt zumindest draus machen können für Diabetiker, Diabetikerinnen. Weil, ja, das ist natürlich auch ein Vorteil für ganz viele, viele Krankheiten bietet. Also ich wusste tatsächlich, das wusste ich am Anfang gar nicht, es gibt ganz viele Leute, die zum Beispiel keine Säure vertragen oder die mit einem Magenband bestimmte Restriktionen haben oder aufgrund von irgendwie anderen Krankheiten, also nicht die Möglichkeit haben, Schorlen, Limos und so weiter zu konsumieren und dementsprechend nach Alternativen suchen. Und da haben wir uns am Anfang die Frage gestellt, so in welche Richtung wollen wir trainieren und wo ist das größte Potenzial? Und da sind wir zu dem Schluss gekommen, naja, wir werden wahrscheinlich auch als Lifestyle-Produkt, das war so die, ich meine, das ist jetzt noch nicht wahnsinnig ausdifferenziert, aber wir werden als Lifestyle-Produkt auch diese Zielgruppen mitnehmen. Aber für eine viel größeren Teil attraktiv sein können. Genauso hatten wir nämlich die Überlegung, wollen wir das Kinderprodukt sein? Weil wir wussten, das wird für Kinder auf jeden Fall funktionieren. Die sind deutlich sensibler auf die Geschmack, also die haben eine deutlich sensiblere Geschmackswahrnehmung. Eltern sind im Normalfall daran interessiert, dass ihre Kinder weniger Zucker konsumieren und so weiter und so fort. Und da haben sie schon erste Positionierungsfragen gestellt. Die wurden dann aber deutlich ausdifferenziert. Und wenn man ich habe von Anfang an der Kommunikation gearbeitet und da merkt man sehr, sehr, sehr schnell, dass man Entscheidungen treffen muss, in welche Richtung man kommunizieren will. Ansonsten musst du dir die Frage jedes Mal bei jedem blöden Post, den du postest, wiederstellen und überlegen, wollten wir jetzt eigentlich zu dem Thema was kommunizieren oder zu dem, und dann gibt es eine Diskussion und so weiter und so fort. Also am Anfang so grundlegende Kommunikationsrichtlinien sozusagen zu entwerfen, das haben wir eigentlich von Anfang an versucht, aber das ist, da wurde dann auch viel drüber diskutiert und dann hatte dann natürlich jeder dazu eine Meinung und dann ging es ans Logo und dann hat man, also ja, es war von Anfang an ein Thema, sagen wir es mal so. Sorry.
Die Marke hieß ja zuerst Joyce.
Joyce,
dann
Ten-Ace
und dann
ja, und einen Markennamen zu finden, ist eines der schwierigsten Dinge, die man heute tun kann, weil man ganz viele Ansprüche hat an so einen Markennamen. Also es muss irgendwie so klingen, dass es sollte kein Zungenbrecher sein, es sollte international verständlich sein. Man braucht eine Domain für diesen Namen, also nicht irgendwas total Spelunkiges, sondern am liebsten was mit .com dahinter. Und dann muss man sich am Schluss noch schützen lassen können. Das ist dann rechtlich gesehen eine extreme Herausforderung, noch da irgendwelche Wörter zusammenzusetzen, die dann irgendwas ergeben, was man sich schützen lassen kann. Also das war auch eine der größten Markenkernfragen, die wir uns am Anfang gestellt haben.
Wir haben weitere Wortmeldungen im hinteren Bereich und dann noch Mitte, vorne ganz, ganz viele Wortmeldungen. Hinten links zuerst bitte der Herr da im schwarzen Gilet.
Nennt man das?
Gilet.
Oh.
Kurze Frage. Du hast ja erwähnt, dass ihr zuerst mal in China gefertigt habt. Da kam für mich einfach generell die Frage auf nach der ganzen logistischen Situation. Hattet ihr teilweise zu wenig Air-Ups geliefert bekommen und dann gab es lange Wartezeiten. Die Kosten haben vermutlich jetzt in den letzten Monaten und Jahren auch zugelegt. Ja, vielleicht kannst du da etwas dazu sagen.
Ja, tatsächlich, das ist natürlich auch eine Logistik ist eine Wahnsinnsherausforderung. Ich bin froh, dass ich nicht in dem Bereich irgendwie mal die Tendenz hatte zu gehen. Ich glaube, es ist natürlich immer in so einem jungen Unternehmen Logistik zu machen, ist, glaube ich, eine wahnsinnig große Herausforderung, weil du nie vorhersehen kannst, was ist der Bedarf. Du willst nie zu viel Stock haben, zu viel Ware in deinen Lagerhäusern, aber du willst auch nicht zu wenig haben, weil out of stock zu sein ist eines der größten Probleme, vor allem wenn du online dein Produkt verkaufst, weil dann deine ganzen Algorithmen wieder zerstört werden und so weiter und so fort. Und das ist alles gar nicht gut. Also sagen wir mal so. Und wir hatten die Situation tatsächlich. Also wir hatten von Anfang an, ich glaube, wir haben 80.000 Starter-Sets im ersten Schritt produzieren lassen, was für uns unglaublich viel war, nachdem wir überhaupt nicht wussten, wie dieses Produkt ankommen wird, und waren nach 6 Wochen out of stock. Und damit einhergehend hatten wir relativ lange die Situation, dass wir damit gekämpft haben, genug Ware zu produzieren. Dann hatten wir manchmal auch wieder zu viel Ware, was uns dann zugute kam, als viele Fabriken lahmgelegt waren wegen Corona. Da hatten wir einfach total Glück. Wir hatten da eine Überproduktion zu dem Zeitpunkt. Jetzt gehen die Preise gerade total durch die Decke. Von dem her spricht sehr, sehr vieles dafür, die Produktion nach Europa zu holen.
Von den Lieferketten, den Druck auf den Lieferketten, spürt ihr da was, dass ihr jetzt ewig wartet, bis das halt das Schiff ankommt in Deutschland, oder?
Ja, und es geht halt auch immer mal was schief. Also dann liegt irgendwie irgendwas quer im Hafen und dann kann halt deine Ware nicht geliefert werden.
Suezkanal also oder so.
Im Suezkanal, ja, das ist eine Sache. Oder dann läuft irgendwo Wasser rein oder keine Ahnung. Oder dann läuft deine Ware irgendwie, wird die total heiß, weil es irgendwo eine Hitzewelle gibt. Oder dann, ja, also es gibt ganz, ganz viele Stellen, wo schief laufen kann. Von dem her ist es ein harter Job, aber sehr, sehr wichtig, die ganze Logistik zu planen, ja.
Wohl immer wichtiger in nahbarer Zukunft. Wir haben 2 Wortmeldungen in der rechten Reihe, in der linken von dir aus gesehen, Burcu. Ja, genau, die beiden Damen da, gerade hinter der Kamera.
Vielen Dank für all die Insights, es ist super spannend, dir zuzuhören. Ich habe eine Frage bezüglich der ersten Anzeichen auf dem Markt, dass das Produkt erfolgreich werden könnte. Im Lean Startup, in der Lean Startup Methodik sagt man ja, sollte versuchen, so schnell wie möglich Anzeichen zu bekommen, dass es irgendwie ein gefragtes Produkt werden könnte. Wie habt ihr das gemacht? Seid ihr mit Prototypen irgendwie raus? Wie habt ihr das getestet? Wie habt ihr irgendwie versucht, so diese Anzeichen von Market Traction zu erzeugen? Also, ich denke mal, das war vor der ersten Finanzierungsrunde, oder?
Ja, ich muss sagen, also wir haben jetzt keine klassische Marktforschung betrieben, wir haben Freunde gefragt zum Beispiel und gesagt, ja, schau, ihr habt den Prototypen, wie gerne benutzt ihr diese? Und dann haben sie natürlich alle gesagt, total gerne, weil sie wollten uns alle nicht beleidigen, ist wahrscheinlich nicht der beste der Weg, Marktforschung zu betreiben. Eigentlich viel Trendforschung. würde ich als Designerin sagen, aber dem vertrauen ganz wenig Leute. Ich glaube aber, um eine Innovation auf den Markt zu bringen, hast du immer ein Risiko und du musst immer Hypothesen aufstellen. Und auch heute, wir versuchen zwar sehr, sehr viel stärker alles mit Daten und Fakten zu hinterlegen, aber ich glaube, dass es nur bis zu einem gewissen Grad möglich ist. Und diese Anzeichen, ja, ich glaube, was total wichtig ist, ist, dass man natürlich das Produkt immer wieder Leuten zum Testen gibt und fragt, wie ist das Erlebnis damit, wie nutzt ihr das, mal irgendwie Leute Tagebuch führen lässt oder so Geschichten. Aber eine hundertprozentige Sicherheit, ob das Produkt dann am Schluss funktioniert, hast du nicht. Ich glaube, ein Schritt für uns war auch tatsächlich das Interesse der Investoren abzufragen, weil man immer denkt, ob das dann 100% stimmt, weiß man dann auch nicht. Aber dass die ein viel besseres Verständnis für den Markt haben und da vielleicht nochmal ein guter Filter sind quasi, um auch rauszufinden, ob das Produkt Potenzial hat oder wir waren viel eben beim Handel und haben halt mit den Leuten Gespräche geführt und gefragt so, ja, und wie findet ihr es? Und manche haben gesagt, ich finde es total kacke und manche haben gesagt, ich finde es gut. Und dann weißt du aber danach auch nicht, wird es funktionieren. Also es ist ein bisschen eine, ich kann dir leider keinen guten Tipp dafür geben. Also ich glaube, man muss es dann bis zu einem gewissen Grad ausprobieren. Und wenn du Glück hast, kannst du es in einer kleinen Stückzahl ausprobieren. Wenn du Pech hast, nicht, dann ist es einfach ein Risiko.
Dankeschön.
Wir haben noch eine Folgefrage und dann gerade hier vorne.
Hallo.
Hallo.
ich gehe noch mal ganz kurz zurück zum Influencer-Marketing. Und zwar habe ich eine ganz konkrete Frage. Ich wollte fragen, im deutschen Markt, mit welchen Mama-Bloggern wart ihr erfolgreich oder seid ihr erfolgreich?
Oh Gott, jetzt fragst du mich. Mama-Bloggern. Wir hatten eine, das ist aber österreichischer Markt, wie hießen die?
Ist auch gut.
Wie hießen die? Es ist ein Pärchen. Das waren unsere ersten verkaufsstärksten Tage, glaube ich, die wir in den ersten Monaten hatten, waren mit diesem Paar. Aber ich kann mich gerade nicht an den Influencer-Handle-Namen erinnern. Auf jeden Fall, wenn die gepostet haben, und das war total interessant, das waren auch nicht die Influencer mit der größten Followerzahl, aber die hatten eine unglaubliche Conversion Rate. Und ich glaube, dass der Grund dafür war, weil die sehr, sehr authentisch darstellen konnten, dass sie das Produkt geil finden. Und das waren dann so die Erfolgserlebnisse, die wir hatten.
Cool, dankeschön.
Ich muss nachher nochmal schauen, wie sie heißt.
Haben wir hier vorne, Burcu, genau, zuerst. Entschuldigung, das Mikrofon kommt gleich. Moment kurz, bitte. Genau. Dankeschön.
Merci. Auch meinerseits ein großes Kompliment. Ich hätte noch eine Frage zum Pricing. Wie habt ihr die Preisbereitschaft abgetastet der möglichen Konsumenten?
Ja, ehrlich gesagt, auch da war das jetzt nicht wahnsinnig professionell, könnte man sagen, sondern es war, wir hatten damals mit unseren Investoren gesprochen. Die hatten eine gewisse Vorstellung von dem Markt und haben gesagt, naja, wir sind sehr stark als erste Verkaufsplattform von Supermärkten ausgegangen. Da war die grundsätzliche Einigkeit in der Investorenrunde, naja, ihr müsst es so günstig wie möglich verkaufen, weil sonst seid ihr für den Standardkonsument, für die Standardkonsumentin nicht attraktiv. Und dann gibt's dann so verschiedene Theorien, ja, ihr müsst in Scheinen denken. Also 20 Euro oder 50 Euro macht einen Unterschied oder dann 15 ist auch nochmal, das sind dann andere Scheine, keine Ahnung. Also man muss in Scheinen denken. Es gab so ein bisschen ein paar Theorien. Ich glaube grundsätzlich, aber wir waren am Anfang zu billig, deswegen wir haben auch tatsächlich Preise angezogen. Das hätte uns total auf die Füße fallen können, tat's aber tatsächlich nicht. Der Grund später, uns war wichtig, dass wir eine gewisse Qualität verkaufen können. Damit einhergehend muss man einen gewissen Preis verlangen. Wichtig ist aber auch aus Konsumentenperspektive, wir wollten darstellen, dass wir mehr können als nur eine Trinkflasche. Mir war immer wichtig, dass wir teurer sind als normale Trinkflasche. Wir können uns auch mittlerweile, es wäre alles, also aus finanzieller Sicht macht das auch sehr, sehr viel Sinn. Ich glaube, wir wären sonst jetzt noch nicht profitabel. Ja, und mit den Pots war, wir haben unterschiedliche Flavorpreise. Das war dann damit einhergehend, dass wir gesagt haben, okay, wir müssen vielleicht auch die Pots anders bepreisen. Das ist aber hat dann auch tatsächlich einen Marketing-Hintergrund hatte, teilweise, dass wir die Pots unterschiedlich bepreisen. Ja, aber wir werden da sicher auch noch viel dran arbeiten. Wir haben nicht den Heiligen Gral da schon gefunden, glaube ich.
Also eine knifflige Frage. Hä? Toi, toi, toi. Ein kniffliges Problem, ja, somit.
Ja, aber bis jetzt funktioniert es gut, aber ja, die Frage, ob es anders besser funktionieren würde, wissen wir nicht, weil wir es noch nicht gemacht haben.
Wir haben gleich noch eine zweite Frage, genau, in dieser Reihe.
Ja, ich habe eine Frage zum Produkt. Mein 8-jähriger Sohn wünscht sich Arab Cola zu Weihnachten. Und er ist trinkt sehr gerne Cola und ich als Vater und wir als Eltern finden, er sollte da ein bisschen bremsen. Wenn er ja jetzt sagt, jetzt kann ich Cola trinken, so viel ich will, weil es ist gesund, gibt's da nicht irgendwelche Folgesüchte oder irgendwie, gab's da irgendwelche Tests, was hat man da rausgefunden?
Nee, also tatsächlich... Nein, wir haben keine, also unser Produkt hat keinerlei gesundheitlichen Konsequenzen. Wenn man, also der Effekt von unserem Produkt ist vergleichbar, wenn du an einer Bäckerei vorbeigehst und frisch gebackenes Brot einatmest. Und von dem her ist die Konsequenz quasi nicht existent oder ist nicht existent. Du trinkst halt mehr Wasser damit. Ich habe aber auch erfahren, meine Mutter ist Grundschullehrerin. Sie hatte ein Kind in ihrer Klasse, das sehr, sehr, sehr aufgeregt war über seine neue Erbflasche. Hat so viel Wasser auf einmal getrunken, dass er leider sich übergeben musste im Klassenzimmer. Kann auch eine Konsequenz. Aber im Normalfall sollte wirklich nichts passieren. Also man könnte auch Schlangengift-Flavor mit unseren Pots herstellen und könnte das ohne Probleme trinken.
Okay. Dann gibt es noch eine Frage. Der Herr im grünen Pullover, dahinter, genau.
Auch von meiner Seite herzliche Gratulation und Respekt von der aufgestellten Art. Behalte das unbedingt bei. Wenn du auf deine dreijährige jetzt Unternehmerkarriere zurückschaust, hast du da Entscheidungen getroffen oder Sachen, die du heute anders machen würdest oder so Sachen, die dich heute noch beschäftigen? Oder so einem auf den Weg geben könntest, was du da anders machen könntest, oder?
Ja, das ist immer so ein bisschen schwer im Nachhinein, ja, oder im Nachhinein vielleicht einfach zu sagen, als in der Situation. Ich glaube, was ich anders machen würde, ich glaube, also am Anfang, wenn man so ein Unternehmen gründet, man hört sehr, sehr, sehr viel auf externe Meinungen, weil man man hat noch keine Erfahrung, überhaupt keine Ahnung hat, wo das hingehen soll. Und ich glaube, was man im Nachhinein feststellt, man hat sich im Normalfall sehr, sehr viel mehr Gedanken gemacht als jeder andere, der dir von extern versucht zu erzählen, was man unbedingt tun sollte, um erfolgreich zu werden. Also ich glaube, was ich später festgestellt habe, dass dieses Bauchgefühl, über das man immer spricht, das doch meist ganz gut und richtig war. Und man aber sehr, sehr viel daran gezweifelt hat. Und das würde ich, ja, heute, vielleicht hätte ich da eine andere oder stärkeres Selbstbewusstsein vielleicht in der Situation. Aber Entscheidungen, keine Ahnung. Also ich weiß nicht, was rausgekommen wäre, wenn wir irgendeine Entscheidung anders getroffen hätten. Ich glaube, die Entscheidungen, die uns am meisten verfolgt haben, waren Personalentscheidungen, die wir vielleicht falsch getroffen haben oder die nicht funktioniert haben. Also da macht man sich dann sehr viele Gedanken im Nachhinein und man weiß auch, dass das für die Beteiligten dann nicht cool ist, wenn irgendwie man sich von Leuten trennen muss und das beschäftigt einen sehr lange. Und ja, das sind so die Dinge, über die man sich Gedanken macht. Und ich glaube auch, was ich nur jedem empfehlen kann, wenn man sich selbstständig machen will mit einem Produkt, erarbeitet oder fangt an, Leute reinzuholen zu dem spätmöglichsten Zeitpunkt im Sinne von, entwickelt das Produkt in Ruhe so weit, es geht weiter, weil du nie wieder so viel Zeit haben wirst, Gedanken reinzustecken, so viel Zeit haben wirst, es weiterzuentwickeln und so fort. Wenn du, sobald du Investoren dabei hast, sobald du irgendwie externe Partner dabei hast, du hast immer Deadlines, es wird dir extrem schwer fallen, diese Produktentwicklung zu verzögern oder zu sagen, nee, jetzt lasst uns da noch mal eine Runde drehen oder so. Also das sind so ein bisschen die Learnings, die ich mitgenommen habe. Ich bin froh, dass wir die Arbeit nicht von Anfang an mit so vielen Leuten an Bord entwickelt haben, sondern das am Anfang in Ruhe und mit viel Freiheit machen konnten.
Cool, danke.
Wir haben noch einige Fragen. Ich würde in Anbetracht der Zeit die letzten Fragen, würde ich sagen, da hinten bitte noch. Genau, der Herr mit der Brille da. Hinten oder... Auch der Herr. Es gibt noch viele Fragen.
Vielen Dank für die spannenden Antworten. Ich habe auch eine Aeropflasche und mein Lieblingsgeschmack ist Zitrone. Ich bin sehr zufrieden, genau. Und meine Frage ist so ein bisschen, ich denke, es gab vielleicht auch mal Rückschläge oder so in dieser ganzen Karriere mit Aerop. Wie hast du dort Mut getankt, wenn es diesen gebraucht hat und vielleicht auch mal Energie?
Ich glaube, ich habe ja vorher über dieses Hamsterrad gesprochen, in dem man sich dann befindet. Und ich glaube, was man denkt, ist zu bestimmten Punkten, und das ist nicht gesund. Wenn das nicht klappt, dann ist, weiß ich nicht, dann passiert was ganz Schlimmes. Und man wird nie wieder glücklich, weil man die Chance vertan hat oder ich weiß nicht, was. Und was mir da immer geholfen hat, ist dann so den Schritt zurück zu tun. Ich habe Coaching zum Beispiel viel gemacht. Das war worauf ich überhaupt keinen Bock hatte, weil meine Mama irgendwie so eine Kinder- und Jugendtherapeutin-Ausbildung gemacht hat und das immer gerne bei mir austesten wollte und ich immer dachte so, definitiv nein. Aber es hilft einem sehr, sehr, sehr viel, so eine externe Perspektive manchmal zu bekommen, weil man so emotional auch verstrickt ist mit dem Produkt und mit der Situation und dann hat man kommt da so schlechter raus, weil man das halt so der gesamte Alltag ist. Also ich hatte ja nicht nur ein Unternehmen gegründet, sondern ich habe ein Unternehmen mit Freunden gegründet, was dann nochmal eine ganz andere Komponente mit reinbringt und das ist dann nicht nur unter der Woche und man ist um 5 Uhr zu Hause und denkt sich so, ja, scheiß drauf, ich gehe jetzt irgendwie einen mit meinen Freunden drauf machen, sondern das wird dich auch um 10 Uhr abends beschäftigen und es wird dich leider auch am Samstag beschäftigen oder am Sonntag und da ist es gut, sich die Zeit zu nehmen und zu sagen, ich nehme heute frei und ich tue was Gutes für mich und spreche mit Leuten, denen er total scheißegal ist.
Ja, das Dankeschön. Ist auch
genau, dann wäre das die letzte Frage.
Ich hätte kurz fragen wollen, wie es mit der ersten, also nicht ersten, aber mit der bekannten YouTube-Werbung gekommen ist. Wie war der Weg, dass ihr zu diesem Winning-Ad gekommen sind? War das eher Quantität oder wirklich Qualität, dass ihr gesagt habt, hey, wir planen das richtig aus, dass es wirklich dazu kommt, dass es mit dieser Werbung sehr gut funktioniert?
Das ist eine gute Frage. Wir hatten das Produkt, wir hatten eine Verpackung, wir hatten aber, um wieder auf die Markenfrage zurückzukommen, leider da noch kein stringentes Konzept dahinter. Nicht, weil wir uns da nicht Gedanken gemacht haben, sondern weil da auch sehr viel externe Meinung mit reingeflossen ist, wie wir das Ganze eigentlich am besten tun sollten und wir nicht wussten, wer eigentlich unsere Zielgruppe ist. Das wussten wir aber zu dem Zeitpunkt, als wir angefangen haben, über unseren Webshop zu verkaufen. Und wir wussten auch zu einem gewissen Zeitpunkt, okay, wir wollen eine jüngere Zielgruppe adressieren, was wir am Anfang auch nicht wussten. Wir haben halt uns gedacht, na gut, wenn wir im Supermarkt stehen, dann müssen wir für die vegane 16-Jährige attraktiv sein, aber wir müssten auch für Erna Müller aus Hinterdupfing mit 66 Jahren attraktiv sein. Und es macht natürlich ein bisschen schwer, dann zu überlegen, okay, wie mache ich Werbung, wie baue ich meine Marke auf? Und als wir dann zu dem Zeitpunkt, als wir die ersten YouTube-Kampagnen, das war tatsächlich der ausschlaggebende Zeitpunkt, dass wir uns auch nochmal grundlegend Gedanken gemacht haben, wie wollen wir unsere Markenstrategie aufstellen. Das haben wir dann in Zusammenarbeit mit einem und heute meinem Lieblings-Sparings-Markenpartner Thomas gemacht, der heute bei uns Head of Global Brand Strategies, tatsächlich ein Schweizer. Der kam zu dem Zeitpunkt rein und wir haben mit einer Produktionsagentur angefangen zu arbeiten, die sehr, sehr gut wusste, dass es nicht effizient ist, eine große Storyline, eine große Werbekampagne zu shooten, zu produzieren, die sehr, sehr, sehr viel Geld kosten wird und am Schluss uns es nicht erlaubt, Kommunikation auszutesten. Weil was du am Anfang machen musst, um rauszufinden, was funktioniert denn gut, ist, dass du ganz viel A- und B-Tests machst. Also du hast quasi einen Videoclip, den du auf YouTube stellst oder bei Instagram reinstellst oder wie auch immer. Und du probierst einen A-Satz aus, also du versuchst in die eine Richtung zu kommunizieren und dann hast du mit demselben Bildmaterial einen anderen Satz und dann probierst du was konvertiert besser. Und wenn du was viele klassische Marketingagenturen machen, ist, die bieten dir an, so eine große Werbekampagne zu bauen und zu produzieren. Und das große Risiko ist, dann funktioniert's halt nicht vielleicht so. Und diese Produktionsagentur, mit der wir zusammengearbeitet haben, die haben sehr clever gesagt, lasst uns eine Materialbibliothek aufbauen. Also wir shooten eher ab Material, also wir haben dann Models engagiert und haben das tatsächlich so, wie man halt so ein Shooting macht, haben aber das meiste in 2 Tagen rausgeholt, was ging, weil wir hatten auch nicht mehr Geld, also wir haben dann viele Fotos gemacht, wir haben ganz viele Videos gemacht, aber das war eher Stockmaterial, also wir haben da keine richtige Story hintergesetzt und haben das dann kombiniert mit anderem Stockmaterial, was man so im Internet findet und haben das zu einer Story immer zusammengesetzt. Und sind damit sehr lange gut gefahren und haben dann einfach andere Werbebotschaften quasi draufgesetzt. Und so ist es eigentlich zu diesem Video-Style gekommen, wo wir aber auch gesagt haben, der ist eigentlich genau das, was zu unserer Marke auch passt und am Schluss eine sehr junge Generation anspricht, die das gewöhnt sind, weil auf YouTube konsumiert man ja sehr viel eigen geshootetes Material. Und so kam es zu den Werbungen, die wir auch noch heute zeigen, aber wir werden bald ein neues Material haben. Also mittlerweile können wir uns auch ein paar mehr Shootings leisten.
Dankeschön. Ja. Viel Erfolg dabei.
Danke.
Vielen, vielen Dank für diese tollen Fragen. Vielen, vielen Dank dir, Lena, für deine ausführlichen Antworten.
Hey, das ist für dich. Tausend Dank.
Lena Jüngs, meine Damen und Herren.
Ja, danke euch. Danke für die guten Fragen. Ah. Soll ich ausmachen?